In unserer Predigtreihe Jünger wird man unterwegs, sind wir gewissermaßen mittendrin und haben heute ein Thema, was sehr herausfordernd wird, glaube ich. Da fehlt eine Folie. Okay, da war eigentlich eine Folie bei mir auf dem Computer noch. Aber ich habe da noch dran rumgewerkelt, vielleicht ist die auch irgendwie verschütt gegangen. Das Thema auf alle Fälle heute ist Nachtschicht bei Jesus. Ja, darum soll es heute gehen. Nachtschicht bei Jesus. Und es wird heute um eine Situation gehen, wo Jesus in Todesängste hineingekommen ist. Und seine Jünger das ein Stück weit miterlebt haben. Die Evangelien berichten das ein bisschen unterschiedlich. Das eine Evangelium von Lukas differenziert das nicht näher. Bei Matthäus und Markus heißt es, dass drei Lieblingsjünger ganz nahe bei Jesus waren. Aber diese Situation im Garten erinnert an einen anderen Garten, in dem das große Malheur passiert ist gewissermaßen. Der erste Adam ist im Garten in Versuchung geraten und dann ging es los mit der Sünde. Und das ist eine Sequenz, wo deine und meine Erlösung auf dem Spiel starten gewissermaßen. Und der letzte Adam, der zweite Adam, hat an der Stelle nicht versagt. Und ich möchte mit euch gleich den Bibeltext lesen, den ich ausgewählt habe aus dem Lukas-Evangelium und vorweg noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du diesen Kampf durchgestanden hast. Wir stehen vor dir und beten dich an. Und wir danken dir dafür, dass wir durch das, was du durchgestanden hast, wo du dem Tod in die Augen geschaut hast und noch weit darüber hinaus, wir werden heute darauf hören, dass du das durchgestanden hast zu unserem Heil. Und wir beten dich an und bitten dich, dass du dein Wort jetzt mächtig machst, dass wir dein Wort hören können und dass wir Täter deines Wortes werden, wenn wir diese Gemeinde heute wieder verlassen. Dazu gib du mir Gnade zum Predigen und den Hörern Gnade zum Hören. Amen. Ich habe den Text aus dem Lukas-Evangelium ausgewählt, Lukas 22. Dann verließ Jesus zusammen mit seinen Jüngern den Raum und sie gingen wie gewohnt zum Ölberg. Dort forderte er sie auf, betet, damit ihr der Versuchung nicht erliegt. Er entfernte sich etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete. Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Schließlich stand er auf und ging zu den Jüngern zurück, die erschöpft vor Kummer eingeschlafen waren. Warum schlaft ihr? Fragte er. Steht auf und betet, sonst wird die Versuchung euch überwältigen. Ich glaube, dass Jünger Jesu damals mindestens zwei Dinge gelernt haben und die vielleicht für uns auch wichtig sein können. Das sind auch die Hauptpunkte für meine Predigt heute. Ich glaube, dass eine Situation die ist, dass man auf eine Falle achten muss, die Jesus hier deutlich vor Augen führt. Achtung, Falle, der erste Punkt. Die Situation der Jünger war ja diejenige gewesen, dass sie mit Jesus in Jerusalem eingezogen waren. Alle hatten gerufen, Hosianna. Bei einigen können wir dann lesen, dass die Jünger dann gedacht haben, oh, wer wird jetzt neben Jesus sitzen dürfen? Das geht jetzt richtig ab, Leute. Endlich. Jesus wird jetzt deine neue Herrschaft aufbauen. Das haben die Juden erwartet vom Messias. Die haben keinen erwartet, der am Kreuz verreckt. Die haben einen erwartet, der kommt und der jetzt mal richtig dreinschlicht, der die Römer aus dem Land rausjagt. Und Jesus weiß, ey, meine Jünger, die werden tierisch enttäuscht werden. Die werden furchtbare Angst bekommen. Jesus hat das ja mehrfach angedeutet. Große Enttäuschung, ganz große Angst. Jesus sagt vorher noch zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Petrus sagt danach, ach, ich doch nicht. Ich werde mit dir in den Tod gehen, Jesus. Und ihr kennt die Geschichte alle. Einige Frauen im Hof des Hohepriesters fragen ihn, bist du nicht auch einer von denen? Nein, ich doch nicht. Hallo, stopp, ey, Jesus kenne ich nicht. Aus Angst. Und Jesus betet vorher schon für ihn, dass sein Glaube nicht aufhört. Und das ist die Falle, vor der Jesus sie warnt. Da, es werden Situationen kommen, wo du denkst, jetzt ist Ende Gelände. Ich habe so eine Angst, ich bin so enttäuscht von dir, Gott. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube, dass das, also dieses Wort Versuchung, was hier auch drin steht, dass das uns alle auch betrifft an vielen Stellen im Leben. Da, wo wir vor eine Situation gestellt sind und uns die Frage stellen, mache ich jetzt weiter mit Gott oder mache ich nicht weiter mehr? Und diese Situation, so stelle ich mir bei den Jüngern das vor. Es geht nicht mehr weiter, wir wissen nicht mehr weiter. Der wird gefangen genommen, der wird ans Kreuz geschlagen. Die haben sich barrikadiert in ihre Häuser. Die Frauen mussten ja an die Tür klopfen am Tag der Auferstehung. Die haben sich verbarrikadiert, weil die so eine Angst hatten, selbst gefangen genommen zu werden. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, Leute, passt auf. Die Versuchung wird kommen. Die Versuchung bedeutet, von Jesus abzufallen, vom guten Hirten abzufallen und es doch lieber wieder selbst zu versuchen. Jesus selber ist auch versucht worden und ist damit auch für uns ein Vorbild bis auf den heutigen Tag. In der Wüste, als der Versucher, der Teufel an ihn herankommt und ihn mit verschiedenen perfiden Versuchen versucht, irgendwie von seinem Auftrag abzukommen. Jesus wurde, heißt es da im, zum Beispiel Lukas 4, Jesus aber voll Heiligen Geistes kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Und dann geht die Versuchung los. Also Jesus kennt das, wenn man Hunger hat und jemand einen Stein sagt, hey, ich mache dir aus Steinen Brot, weil du doch Hunger hast. Und die nächste Versuchung von Jesus ist hier kurz davor, weil Jesus betet, lass doch, wenn es geht, diesen Kelch an mir vorübergehen. Das steht hier nicht explizit drin. Aber ist das nicht eigentlich das, was Petrus einige Kapitel vorher gesagt hat? Als Jesus gesagt hat, ich werde sterben. Der Menschensohn wird umkommen. Und Petrus dann an ihn rankommt, bewahre dich Gott davor. Matthäus 16 können wir es nachlesen. Petrus sagt zu Jesus, bewahre dich doch Gott davor. Klingt doch fromm, oder? Wisst ihr, was Jesus sagt? Satan, weiche hinter mich. Und das ist doch die gleiche Situation hier, oder? Wie Jesus sich die Frage stellt, kann das vielleicht an mir vorübergehen? Ich stelle mir das vor, dass Jesus da gekämpft hat mit dieser Frage. Gibt es noch eine Situation, wie ich da meinen Hals aus der Schlinge ziehen kann? Gibt es noch irgendetwas, was ich tun kann, damit das, was da auf mich zukommt, an mir vorübergeht? Und das sind die Situationen, wo man in Versuchung gerät. Wo einem die Angst den Hals zuschnürt, wo man vor Enttäuschung nicht mehr weiter weiß, den Kopf in den Sand gesteckt hat und sagt, Gott, Ende Gelände, ich kann nicht mehr. Wo die Gefühle einem sagen, nein, 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 nein. Das hat doch alles keinen Sinn mehr. Sogar Gott, du hast mich doch verlassen. Gott liebt mich nicht mehr. Du schaust auf deine Lebensumstände und denkst so, keine Ahnung, aber mich hat Gott nicht mehr lieb. So fühlst du dich. Und ich möchte dich ermutigen, und das ist glaube ich auch das, was Jesus da sagt, betet, damit ihr da nicht reinfallt. Bleibt an Gott dran, gegen deine Gefühle. Lass dich nicht von deinen Gefühlen kontrollieren. Ihr Lieben, ich habe einen lieben Freund, der ist Hubschrauberpilot beim ADAC in Sande. Und der hat mir mal erzählt, wie die abends spät losgeflogen sind nach Helgoland. Und dann wurde es dunkel. Und bei Piloten ist das wohl so, wenn man in die Dunkelheit hineinfliegt mit dem Helikopter, dass man das Gefühl bekommen kann, ich fliege nach links. Der Körper täuscht einem das vor. Und du musst dich auf deine Instrumente verlassen. Du musst immer wieder, du musst dich gewissermaßen zwingen mit deiner Hand, ich muss den Steuerknüppel nach rechts tun, sonst ich komme vom Kurs ab. Deine Gefühle können dich so verarschen als Pilot. Und wenn du nicht auf deine Instrumente schaust, dann landest du irgendwo, wenn du Glück hast, in Schleswig-Holstein, wenn der Sprit so lang reicht. Aber nicht auf Helgoland oder in Dänemark. Ihr Lieben, als ich diese Geschichte gehört habe, habe ich gedacht, krass, wie oft sind wir Christen genauso? Wir verlassen uns auf unsere Gefühle und wir schauen in das Dunkel unseres Lebens hinein. Wir schauen in die Umstände hinein und denken, Mist, ich fühle mich beschissen. Gott ist doch nicht mehr da. Und ich ermutige dich, schau wieder auf deine Instrumente und korrigiere deine innere Flugrichtung. Das ist, glaube ich, das, was Jesus sagen will. Leute, es wird Anfechtung kommen. Bleib an Gott dran. Lies die Bibel. Bete, sagt Jesus hier. Beten bedeutet, an Gott dran zu bleiben. Darauf kommt es an. Das ist auch nicht irgendwie so ein guter Rat von Jesus. Das ist hier ein Imperativ. Betet! Weil es darauf ankommt, an Gott dran zu bleiben. Gebet bedeutet festhalten an Gott, wenn einem die Lebensumstände sagen, vergiss es. Dann an Gott dran zu bleiben. Das ist, glaube ich, das, was Jesus sagt. Beten in Extremsituationen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, beten heißt nicht einfach das Herz ausschütten, sondern es heißt, mit seinem erfüllten oder auch leeren Herzen den Weg zu Gott finden und mit ihm reden. Was für ein Zeugnis von einem Mann, der das am Ende seines Lebens mit dem Tod bezahlt hat. Ich werde gleich nochmal auf diesen Menschen eingehen. Beten bedeutet, mit dem erfüllten Herzen, aber auch mit dem leeren Herzen einen Weg zu Gott zu finden. Und sagen, Gott, egal was passiert, egal was meine Gefühle sagen, egal was meine Umstände sagen, es wird knallhart werden, aber ich bleibe an dir dran. Und bei den Jüngern geht es ja dann nach dieser Situation erst wirklich los. Für Jesus auch. Jesus sagt, Gebet ist Schutz, wenn der Versucher kommt, wenn der Satan kommt, der dich versuchen will, der dich von Gott abbringen will. Paulus weiß etwas davon zu berichten im Epheserbrief. Er sagt, ihr lieben Christen, wir beten, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Er sagt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Du fühlst dich schwach? Ist okay. Du sollst auch nicht in deiner Stärke mächtig sein, sondern in seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit dem Herrn der Welt, der in dieser Finsternis herrschen, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Der Herr der Welt ist in dieser Situation, in dieser Bibelstelle nicht Jesus. Nur, dass man das mal klar ist, ja? Also, wir kämpfen nicht an der Stelle gegen Jesus, sondern der Herr der Welt ist, damit ist der Satan gemeint. Christen müssen einfach im Kopf haben, wir werden angegriffen werden. Das klingt für einen nur rational geprägten Menschen völlig irre. Also, wenn du jetzt sagst, ich glaube nur an das, was ich sehe, nur an das Materielle, dann klingt das für dich total schräg. Ist völlig okay. Kann ich aus deiner Perspektive auch verstehen. Die Bibel öffnet eine andere Perspektive. Sie sagt, es gibt eine Welt, die ist für deine natürlichen Augen nicht sichtbar. Und diese Welt ist genauso real wie die sichtbare Welt. Genauso real. Es gibt Geister, es gibt finstere Mächte, die menschliches Leben zerstören wollen. Ihr Lieben, und ich bin im Studium mit ganz intellektuellen Menschen konfrontiert worden, die sagten, ja, an sowas glaube ich nicht. Sowas glaube ich nicht. Im Theologiestudium. Alles wegrationalisiert. Und dann bin ich ins Gefängnis gegangen. Hab dort gedient in der Seelsorge und in Bibelstunden. Und die Gefangenen, die haben mir erzählt, sowas gibt's. Sowas gibt's echt. Das gibt echt, dass dir jemand quasi dich dazu zwingt, dass du dich gezwungen fühlst, bestimmte Dinge zu tun, die du gar nicht willst. Die Leben vernichten wollen. Und Jesus sagt, wenn der Versucher kommt, und der kann auch bei uns als Christen kommen, ganz entspannen, kommt er an. So wie bei Petrus. Das bewahre dich Gott doch davor. Das kommt dann sogar noch im frommen Gewand daher. Der liebe Gott, der dich doch davor bewahren soll. Und da musst du wissen, woran du bist. An wen du dich wenden kannst in so einer Situation und schreien kannst, Gott, ich halte an dir fest, kämpf du für mich, Gott. In dieser Situation wird auch beschrieben, wie Jesus Engel zur Seite gestellt worden sind. Ein Engel kam und diente ihm. Der hat ihn nicht aus der Situation herausgenommen, sondern er hat ihm körperliche Kraft gegeben, das durchzustehen, hindurchzukommen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in so einer Situation war, wo einem das Wasser bis hier steht. Wo man so schön sagen kann, wenn man bis zum Hals in der Scheiße steckt, dann lass den Kopf nicht hängen. Wenn du das mal erlebt hast und es dann Leute gibt, die dich durchtragen, die dich nur einen Tag weitertragen, die nur einen Tag sagen, ich lade dich mal ein, lass uns heute einen schönen Tag verbringen. Die sagen, ey, ich bete für dich. Wenn du das mal erlebt hast, dann ist dir unter Umständen ein Engel begegnet, der dir geholfen hat, einen Tag weiterzukommen. Ich weiß, wovon ich rede an der Stelle. Also, die Falle kommt, aber wie du damit umgehst, hängt damit von ab, wie du dich entscheidest. Bleib an Gott dran, rufe zu ihm, suche sein Angesicht. Er wird dich hindurchtragen, nicht aus eigener Kraft, sondern in seiner Kraft. Ich komme zum zweiten Punkt. Der Kelch ist leer. Ich glaube, dass die Jünger von diesem Tag an gewusst haben, der Kelch, der ist leer. Wir erleben Jesus hier in einem Todeskampf. Agonie steht dort, ein Wort, einen Kampf zu führen. Hier wird uns ein Blick offenbart in das Herz Jesu. Er öffnet sein Herz vor seinen Jüngern, er öffnet sein Herz vor Gott. Und gewissermaßen öffnet Jesus sein Herz an dieser Stelle auch für dich und für mich. Gott kämpft, das Blut seine Stirn hinuntertropft. Jesus kämpft in dieser Situation. Bis jetzt, also wenn man das Lukas-Evangelium oder die anderen Evangelien gelesen hat, dann begegnet einem Jesus eigentlich immer souverän. Also der hat immer noch ein Ass im Ärmel. Aber jetzt kommt eine Situation, wo wir Jesus erleben als Jünger, wo wir merken, jetzt wird's ernst. Jetzt hat Jesus nicht noch irgendeinen tollen Spruch auf Lager oder irgendein Wunder. Er fängt an zu zittern und zu zagen, heißt es im Markus 14, im Paralleltext. Und wie kann das eigentlich sein, dass Jesus hier angesichts des Todes so eine Angst bekommt? Wir kennen doch die Geschichten von den ganzen christlichen Märtyrern. Die sterben doch immer viel heroischer. Wieso fängt Jesus hier an zu zittern und zu zagen? Als Stephanus gesteinigt worden ist, da wird nicht davon berichtet, dass Stephanus groß in Angst verfallen ist. Sondern der Himmel öffnet sich und natürlich stirbt er, und das war noch sicherlich nicht schön, aber es wird uns nicht berichtet, wie er da Angst bekommen hat oder sowas. Oder Polycarp von Smyrna, einer der ersten Kirchenväter in der alten Kirche, der mit 85 Jahren sagt ein Konsul zu ihm, leugne Christus und ich lasse dich am Leben. Und Polycarp sagt, sollte ich dem Herrn, dem ich so lange schon gedient habe, jetzt die Treue versagen? Und er wird dann umgebracht als Märtyrer. Die Beispiele, die Biografien von Menschen, die mich am meisten beeindrucken, sind, die Leute sind noch nicht mal 100 Jahre tot. Dietrich Bonhoeffer ist einer davon. Das Letzte, was er zu seinen Weggefährten sagt, als er zur Hinrichtung gebracht wird, er sagte, das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Alfred Delp, der noch auf dem Weg zur Hinrichtung scherzt zu seinem Scharfrichter und sagt, wie steht's eigentlich an der Front? Und dann sagt, ach, ist ja egal, in einer halben Stunde weiß ich mehr als du. Was? Das ist wahre Geschichte. Oder ein Maximilian Kolbe, der als ein im KZ, als ein Familienvater zur Hinrichtung ausgesucht wird. Wo Maximilian Kolbe sagt, stopp, lass ihn leben und ich gehe an seiner Stelle in den Hungerturm. Und elendig verreckt ist. Und der Mann, der eigentlich an seiner Stelle hätte sterben müssen, ich glaube in den 90er Jahren als alter Greis gestorben ist. Diese Leute beeindrucken mich ohne Ende. Wie die in den Tod gegangen sind. Mit welcher Kühnheit die in den Tod gegangen sind. Mit welchem Glaubenszeugnis die in den Tod gegangen sind. Aber Jesus, warum zittert und sagt der denn jetzt? Dort im Garten spürt Jesus etwas, das dem souveränen Sohn Gottes bis ins Mark erschüttert. Was war das? Warum dreht Jesus hier so durch? Jesus stand etwas gegenüber, das schlimmer als Folter und Tod war offensichtlich. Wo der Vergleich mit Folter und Tod vielleicht wie ein Mückenstich wirkt. Jesus bekam eine Vorahnung von dem, was ihn am Kreuz erwarten würde. Und das nahm ihm schier die Luft weg. Das muss also mehr gewesen sein als nur der Tod, der körperliche Tod. Hat Jesus auf einmal Angst bekommen, weil er diese Leidensankündigung hatte er doch vorher schon längst gemacht. Mehrfach hat er gesagt, ja, ich werde sterben. Ist er nicht plötzlich überrascht? Was ist das Furchtbare, das ihn so erschüttert? Wir finden eine Antwort auf diese Frage, wenn wir uns sein Gebet anschauen. Jesus sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wofür steht dieser Kelch? Es symbolisiert im Alten Testament ganz häufig den Zorn Gottes. Es symbolisiert die göttliche Gerechtigkeit, die über die Ungerechtigkeit ausgeschüttet wird. Das müsst ihr euch so vorstellen. Zum Beispiel Psalm 75, da heißt es, denn der Herr hat einen Becher in der Hand mit starkem Wein voll eingeschenkt. Er schenkt daraus ein und die Gottlosen auf Erden müssen alle trinken und sogar die Hefe schlürfen. In Jesaja 51, da ist die Rede von einem Taumelkelch. Siehe, ich nehme den Taumelkelch aus der Hand, den Becher meines Grimms. Grimm ist ein altes Wort für Zorn, der Taumelkelch. Gott, der seinen Zorn in diesen Kelch hineingießt. Das ist das Bild, was hier dahinter steckt. Denn so sprach Jeremia 25, denn so sprach zu mir der Herr, der Gott Israels, nimm diesen Becher mit dem Wein meines Zorns aus meiner Hand und lass daraus trinken alle Völker, zu denen ich dich sende. Dass sie trinken, taumeln und toll werden vor dem Schwert, das ich unter sie schicken will. Also dieser Becher, der symbolisiert nichts Gutes. Der symbolisiert den Zorn Gottes, der ausgegossen wird über aller Ungerechtigkeit. Und es kommt nicht die Ansage vom Himmel, oh ja doch, jetzt habe ich einen Plan B. Jesus betet das, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und es kommt kein Engel, der ihm den wegnimmt. Hier wendet sich Jesus, der in Ewigkeit mit dem Vater in Verbindung war, in einer liebesvollen Beziehung an seinen Vater. Und er sieht, alles, was er sieht, ist der Zorn, ist der Abgrund, ist die Kluft, das schwarze Nichts dieses Bechers. Und das ist das, was Jesus getan hat. Tim Keller sagt, Gott ist die Quelle aller Liebe, allen Lichts, allen Zusammenhalts. Und daher ist die Trennung von Gott die Trennung von der Quelle des Lichts, von aller Liebe und allen Lebens. In dem Garten bekommt Jesus einen Vorgeschmack auf die unendlich geistliche, ja kosmische Auflösung, die er erleiden wird, wenn er am Kreuz vor seinem Vater getrennt sein wird, das erste Mal in seinem Leben. Das ist das, was dich und mich eigentlich treffen sollte. Da, wo wir Ungerechtigkeit, wie es die Bibel so nennt, gelebt haben, wo wir nicht nach dem Willen Gottes gelebt haben. Und auch das ist ein sehr umstrittenes Thema, ein heißes Eisen, ein Gott, der zornig ist. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich kann nichts anfangen mit einem zornigen Gott, ich will einen Gott der Liebe. Und dann sage ich dir, das Problem ist, wenn du einen liebenden Gott willst, dann brauchst du auch einen zornigen Gott. Ein Gott, der die Ungerechtigkeit nicht einfach nur hinnimmt. Und in der Vorbereitung dieser Predigt musste ich zum Beispiel daran denken, dass es in Lateinamerika viele ehemalige Nazis gab, die nie zur Rechenschaft gezogen werden. Niemals. Man hat einen in den 60er Jahren, der Mossad hat ihn gefangen genommen, Adolf Eichmann, sehr bekannter Fall gewesen, ist dann in Jerusalem auch hingerichtet worden. Hannah Arendt war da eine bekannte Person, die das auch davon berichtet hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber viele werden nie zur Rechenschaft gezogen. Und in der Vorbereitung der Predigt habe ich noch auch Schlimmes gelesen, das mir die Stimme genommen hat, das mir den Atem verschlagen hat. Ich bekam eine Zeitschrift in die Hand und da wurde etwas berichtet über Abtreibung in unserem Land. Ihr Lieben, es gibt eine Dunkelziffer in unserem Land, dass 200.000 Kinder jedes Jahr in unserem Land sterben. Und ich habe mir so vorgestellt, der Gott, der Leben schenkt, der Gott, der Leben liebt, und ich bin Vater von einem Kind und kann vielleicht einen Hauch davon nachempfinden, wie man sein Kind liebt. Und wenn wir davon ausgehen, dass Gott jedes Geschöpf, was in einer Mutter heranwächst, liebt, sollte Gott dann nicht zornig sein? Ich stelle mir das so vor, dass der Zorn Gottes in diesen Kelch hineinfließt. Und dass da ganz viel von meinem Leben drin ist. So stelle ich mir das vor. Und von deinem Leben. Der Becher ist bis zum Rand gefüllt. Und die frohe Botschaft für alle Jesus-Jünger bis auf den heutigen Tag ist, der Becher, für dich ist er leer, wenn du zu Jesus gehörst. Und wenn du merkst, dass die eigene Last, die eigene Schuld so schwer ist, dann darfst du zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich möchte den anderen Kelch trinken. Wo Jesus dann sagt, siehe, das ist mein Blut, das vergossen ist für deine Sünden, mache ich wieder weg. Das ist mein Blut, vergossen für deine Sünden, damit du leben kannst. Ihr Lieben, diese frohe Botschaft von dem Kelch, was wir nachher feiern werden im Abendmahl, ist nicht zu denken, ohne die schlechte Botschaft, dass es auch einen Kelch gibt mit dem Zorn Gottes. Und ich werde das hier vorne so stehen lassen. Und meine Frage ist, welchen Kelch willst du trinken? Ich persönlich bin dankbar dafür, dass Jesus das für mich getan hat. Und ich möchte jeden einladen, Schuld und Sünde bei Jesus abzugeben. Das ist die frohe Botschaft, finde ich. Und dazu lade ich jeden ein, egal was du getan hast. Ich lade dich ein, wenn du sagst, ich glaube, dass Jesus für mich diesen Kelch geleert hat. Den Kelch des Zornes Gottes. Lade ich dich ein, dass du mit dabei bist beim Abendmahl. Wenn du sagst, das ist für mich geschehen. Und das wollen wir zusammen feiern. Wir wollen zusammen Abendmahl feiern. Und Paulus, der hat gesagt, Folgendes hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es auch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm er das Brot und nachdem er gedankt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb solltet ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Denn wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes. Aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank und einige sind sogar gestorben. Würden wir uns jedoch selbst prüfen, dann würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber vom Herrn geprüft und gerichtet werden, werden wir bestraft und das geschieht, damit wir nicht zusammen mit der Welt verurteilt werden. Ich lade euch ein, zum Tisch des Herrn zu kommen. Die Lobpreiser können schon mal nach vorne kommen. Während dieser Zeit werden wir auch Lobpreiszeit haben. Und ich bitte, dass die Person Armin, kommst zu mir. Wir beten hier gar. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wir wollen jetzt für den Kelch und für das Brot danken.
Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du deinen Leib hast zerreißen lassen, damit wir ein Leib sein können, damit die Beziehungen unter uns wieder heil werden können. Dafür hast du deinen Leib zerreißen lassen. Danke, dass du gehorsam bist, warst bis zum Tod am Kreuz und dass du diesen Weg konsequent gegangen bist, Jesus. Wir geben dir die Ehre dafür. Amen.